Der junge Mann bringt Mr. Warhol zu einem Verschlag. Kein Fenster, zwei Sessel, ein kleiner Beamtenschreibtisch, sonst nichts. Dort wartet Henry Geldzahler, Aktenordner unter dem Arm, die legt er auf dem Schreibtisch ab. Er ist Mr. Warhols Berater in finanziellen Angelegenheiten und sein Freund. Ich kann ihn auf Anhieb leiden. Alles an ihm, seinen Geruch, seine Bewegungen. Er hat ein dickes, schönes Gesicht, trägt einen maßgeschneiderten hellen Anzug mit weiten Hosen und zweifarbige Schuhe. Er zieht sein Jackett aus, faltet es akkurat zusammen und legt es über die Stuhllehne. Eine Krawatte in 100 Farben trägt er. Mr. Geldzahler lässt Mr. Andy Warhol nur rufen, wenn er gute Nachrichten hat. Als mich Mr. Geldzahler sieht, beugt er sich nieder und krault mich am Kinn. Er sagt: »Wer ist denn das? Wer bist denn du? Was bist denn du für ein Schöner? Ist er neu? So ein Schöner. Schau doch die weiße Spitze am Schwanz. Ist das entzückend? Mein Gott, ist das entzückend. Eine Dame oder ein Herr?« Mr. Warhol sagt: »Er heißt Matou. Mr. Matou. Was für ein hübscher Name«, ruft Henry Geldzahler aus. »Wer hat ihm den gegeben?« »Er sich selbst«, sagt Mr. Warhol. »Ob er mich auf den Schoß nehmen dürfe?«, fragt Mr. Geldzahler. Der Mann hat Manieren und Respekt und weiche Hände. Er weiß, wo und wie Katzen gestreichelt werden wollen. Erst mit einem langsamen, kräftigen Strich, dann mit zärtlicher Flinkheit abwechselnd. Ich sitze gern auf seinem Schoß. Ich wusste, als ich ihn sah, dass ich gern auf seinem Schoß sitzen würde. Aus dem Gespräch erfahre ich, dass es Henry Geldzahlers Idee war, dass Mr. Warhol jeden Dollar, jeden Cent, den er ausgibt, wofür auch immer, auf ein gesondertes Band spricht und dass Miss Hackett die Beträge nach Datum geordnet in einem gesonderten Buch einträgt und die Belege dazu heftet. Mr. Geldzahler sagt, er rechne mit einer weiteren Steuerprüfung. Es gebe ein stichhaltiges Gerücht. Nixon lasse auch nach seinem Rücktritt seine Kontakte spielen. Er wolle Andy heimzahlen, dass er für McGowan geworben hat. Vor allem die Art und Weise, wie er für ihn geworben hat. Er wolle ihn vernichten. In seinem verrückten Kopf sähe er Andy als Drahtzieher hinter der Watergate-Scheiße stehen. Andy und alle Künstler, wirklich alle. Ganz besonders giftig aber sei er auf Andy, weil er ihm obendrein die Show um Mao Zedong gestohlen habe, mit seinen mehr als 2000 Bildern, dass er selber nicht die Idee gehabt hat, ausgerechnet in der Hauptstadt des Kapitalismus Bilder vom Führer des internationalen Kommunismus billig herzustellen und teuer zu verkaufen. Das verzeihe er ihm nicht. Es existiere ein Tonbandmitschnitt einer Fluchtirade gegen Künstler. Andys Name käme 10-mal vor. Richard Nixon sei der begnadetste Flucher Amerikas, der erste Präsident der Vereinigten Staaten mit einem Tourette-Syndrom. Rauschenberg habe nun schon zum dritten Mal die Steuerbehörde am Hals, Norman Mailer zum zweiten Mal, John Cale und Lou Reed seien auf der Hut, sie hätten einen Hinweis bekommen, dass auch sie bald dran seien. Die Beamten im Finanzministerium hätten dieselben korrupten Nasen wie Nixon. Und Gerald Ford sei nichts anderes als Nixons Strohmann. Während Henry Geldzahler mit eifrigen Lippen spricht, geht er vor Mr. Warhol auf und ab. Mich wiegt er im Arm. Andy solle an Al Capone denken, sagt er. Der sei nicht wegen seiner Morde ins Loch gesteckt worden, sondern wegen Steuerhinterziehung. Demütige die Idioten mit Überkorrektheit, sagt Mr. Geldzahler. Wenn einer von denen auftaucht, lege ich ihnen die Tonbänder und die Abschriften und die Belege vor und zwinge sie, alles anzuhören, durchzulesen und zu sichten. Ich werde daneben stehen, das schwöre ich dir. Ich werde sagen, das müssen sie sich noch ansehen, das ist großartig. Jeden Sonntag wirft er einen Dollar in den Klingelbeutel von St. Patrick und lässt sich hinterher von Bischof Kavanagh persönlich eine Quittung geben. Und hier, er hat einen Dime auf der Straße gefunden und ihn unter Einnahmen verbucht. Ist das nicht großartig?